Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich könnte zu Ihnen sagen, liebe Genossen und liebe Genossinnen, das sage ich, weil man das so in der Bibel lesen kann, dass Mitchristen sich also als Genossen angesprochen werden. 2. Korintherbrief, Kapitel 8. Oder Galaterbrief, Kapitel 6, steht das so in der Luther-Übersetzung oder in der Elberfelder-Übersetzung. Unser deutsches Wort Genosse kommt ja von dem Wort genießen oder hängt damit zusammen. Man genießt die gleiche Sache, man genießt den gleichen Gewinn, man ist Nutznießer einer gleichen Gemeinschaft. So hat man Anteil an einem gleichen himmlischen Zuhause, wenn wir als Christen gemeinsam leben. Wir sind Teilhaber an einem gleichen Unternehmen, eine Art Genossenschaft. Bis zum 19. Jahrhundert bezeichnete man mit Genosse eigentlich so Gefährten, Weggefährten, Gleichgestellte. Und bevor die ersten Genossen in der Politik so auftauchten, gab es schon lange Genossen im Himmel. Keine Angst, wir werden das jetzt nicht ändern und uns so entsprechend ansprechen. Wir dürfen uns weiter so ansprechen, wie wir sind, mit Namen oder mit Bruder und Schwester und so weiter. Aber so ist es, so steht es, so können wir das auch lesen. Es ist ja auch nur eine Bezeichnung unter vielen, die für uns Christen in der Bibel zu finden sind. Da gibt es noch viel mehr. Wir hatten letzten Sonntag Zeit gehabt, darüber nachzudenken, dass wir als Heilige bezeichnet werden. Und dann gibt es ja die Kinder Gottes, die Geschwister, die Jünger, die Schüler, die Priester, die Botschafter, die Mitbürger, die Auserwählten, die Mitarbeiter, die Knechte, ja, Sklaven. Und den letzteren Titel, den nehmen Paulus und Timotheus für sich in Anspruch, beziehungsweise sie nennen sich so. Knechte Jesu Christi. Im Philipperbrief, ganz am Anfang, heißt es Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi samt den Bischöfen und Diakonen. So stellen Sie sich vor, und dieses Wort Knecht kann sogar mit Sklave übersetzt werden und wird es auch in einigen Bibelübersetzungen so dann übersetzt, dass man das so lesen kann. Wir hatten letzte Woche Zeit gehabt, uns diesen Vers anzusehen in Bezug auf die Heiligen und wollen jetzt noch einmal weitermachen an dieser Stelle und uns ansehen, was damit gemeint sein kann. Knechte Christi, Sklaven Christi. Leider gibt es ja bis heute die Form der Sklaverei, ob Thailand und Mauretanien, Indien, Bangladesch, Pakistan, ob Sudan, ja, bis England rein reicht das, wie in einer Autobiografie von Mendenhasser zu lesen ist. Und die Menschheitsgeschichte hat ganz schlimme Kapitel von Sklaverei, wie sie auch in Nordamerika aufgetreten ist. Und so setzte damals auch Abraham Lincoln, der Christ und Präsident, dem ein Ende und hat darum gekämpft, dass die Sklaverei nicht mehr erlaubt ist. Und wenn ich von Sklaverei höre, denke ich auch zuerst an ausgelaugte und ausgepeitschte, zu Tode gequälte Menschen. Das trifft auch auf einen Teil der Sklaverei zu. Doch das Bild ist vielfältiger. In der Antike gab es neben den Sklaven, die zu Tode geschunden wurden, auch eine Sklavenschicht, die damit in einer sozialen Absicherung lebte. Rainer Riesner, ein Historiker und Neutestamentler, schreibt dazu: Sklaverei war damals ein allgemein akzeptierter Bestandteil des Gesellschaftssystems. Soweit wir wissen, hat es in paulinischer Zeit keine Propaganda einer Antisklavereibewegung gegeben. Sklave zu sein brachte zwar eine Einschränkung der persönlichen Freiheit, gleichzeitig aber auch meist eine materielle Absicherung. Viele Sklaven ging es erheblich besser als den freien Arbeitern. So kann man verstehen, dass mancher Sklave über seine Freilassung gar nicht so glücklich war, weil er lieber im schützenden Haus geblieben wäre. Freilassungen kamen ziemlich häufig vor. Für Korinth in der Mitte des ersten Jahrhunderts lässt sich errechnen, dass etwa ein Drittel der Bevölkerung Leibeigene und ein weiteres Drittel aber entlassene Sklaven waren. Schrecklich war allerdings das Schicksal der meisten Straf- und Kriegsgefangenen, deren Kraft in Bergwerken und auf Galeeren rücksichtslos ausgebeutet wurde. Paulus hatte es in seinen Briefen mit Haussklaven zu tun, die manchmal zur Großfamilie gehörten. Soweit Rainer Riesner. Ähnlich lesen wir es in einem Lexikon. Der Sklave hatte Teil am Hausgottesdienst, wurde nicht immer barbarisch, sondern auch human behandelt, war in Eleusis sogar gleichberechtigt, aber durch Pflicht und Dienst gezeichnet. Wenn sich Paulus und Timotheus als Sklaven Jesu bezeichnen, dann geht es nicht um eine ungerechte Abhängigkeit, dann geht es nicht um ein Ausnutzen oder der Rücksichtslosen gegen die Persönlichkeit und gegen das Leben. Der Herr möchte ja gerade, dass wir zu unserer Persönlichkeit finden, zu uns selbst finden, uns selbst auch annehmen können. Der Herr möchte uns doch nicht das Leben zerstören, sondern er möchte es uns erhalten und er möchte uns nicht die Freiheit rauben, sondern er möchte uns Freiheit schenken. Wenn sich Paulus und Timotheus als Diener, ja Sklaven bezeichnen, dann soll deutlich werden, von wem sie abhängig sind. Für wen sie leben und wem sie dienen. Wenn sie sich so bezeichnen, soll deutlich werden, wer für sie sorgt, auf wen sie hören, ja wem sie gehören und dass sie nicht leben, was sie wollen, sondern der Herr will. Ich sage es noch einmal, dann soll deutlich werden, von wem sie abhängig sind, für wen sie leben und wem sie dienen. Wer für sie sorgt und auf wen sie hören, und wem sie gehören, und dass sie nicht leben, was sie wollen, sondern was der Herr will. Wer Christ wird, der akzeptiert Jesus als den Herrn. Im Römerbrief Kapitel 10 heißt es, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, dann bist du gerettet. Wer Christ ist, akzeptiert seine Abhängigkeit, wie es Jesus sagt in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer Christus akzeptiert, in allem für den Herrn zu leben, im Römerbrief Kapitel 14, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ja, wer Christus akzeptiert, dass er in allem dem Herrn gehört, denn so heißt es im Römerbrief weiter, Kapitel 14, leben oder sterben wir, so sind wir des Herrn oder so gehören wir dem Herrn. Wer Christ ist, der akzeptiert, dass er nicht lebt, wie er will, sondern wie es Jesus will. Und so sagte Jesus in Matthäus 12, wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Und Kapitel 7 sagt er es noch härter, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen meines Vaters tun. Vielleicht ist das sogar der entscheidende Vergleichspunkt, warum ein Christ auch so mit als Sklave bezeichnet werden kann oder sich selbst als Sklave so bezeichnen kann. Es geht eben nicht darum, meinen Willen durchzusetzen, sondern Gottes Willen. Ich habe meinen Willen in Gottes Willen gelegt. Im Vaterunser beten wir das und da ist es sehr deutlich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und doch hoffentlich auch in meinem Leben und nicht bloß bei den anderen, die verantwortlich sind für irgendwelche Politik. Im Garten Gethsemane wird es deutlich, wie sehr uns das herausfordern kann, wenn selbst Jesus betet, lass den Kelch an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe. Und das machst du nicht einfach so mal schnell, sondern es ist ein Ringen. Aber es ist unsere Position vor dem Herrn. Und so sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer groß sein will, werde ein Diener. Und wer der Erste sein will in Gottes Reich, werde ein Sklave. Wer in kleinen Dingen Christ ist, ist noch lange kein kleiner Christ. Und wer in den kleinen Diensten, zu den kleinen Diensten bereit ist, ist noch lange nicht ein kleiner Diener, sondern ganz im Gegenteil, so ist es in Gottes Reich sortiert. Vielleicht erkennt man eine wahre Gemeinde und eine wahre lebendige Gemeinde unter anderem daran, dass sich die Gläubigen um die geringen Dienste drängen, nicht um die großen und auffälligen, dass die niedrigen Dienste fröhlich getan werden. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, heißt es an einer Stelle, und auch einen fröhlichen Diener hat Gott lieb. Es muss so sein, sonst ist es nur verkrampfte Geschichte. Doch manchmal haben wir Angst, dass wir als Diener Christi zu gering sind, eben nur Diener. Aber wollen wir mehr sein als unser Herr? Ein Kapitel weiter, Kapitel 2, werden wir später noch drauf kommen, im Philipperbrief schreibt Paulus, dass selbst Jesus die Sklavengestalt angenommen hat. Wie gesagt, wie er im Garten Gethsemane in Sklavenposition sich begab, dein Wille geschehe, nicht meiner. So sagt Jesus auch von sich, dass er gekommen ist, um zu dienen. Und so tat es Jesus auch, unter anderem mit der Fußwaschung. Dieses Bild kann an dieser Stelle gezeigt werden, wo er dann sagt, ich gebe euch ein Beispiel, wie das sein kann, zu dienen. Und denkt nicht einer, dass er so groß sei, dass das zu ihm zu niedrig sei, dieser Dienst. Wer der Größte sein will in Gottes Reich, sei bereit für das Niedrigste. Und deshalb kann er auch sagen, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Beherrscht euch nicht gegenseitig oder tut euch damit nicht groß, sondern dient einander damit. Man spricht ja auch vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen, so sollte man meiner Meinung nach genauso vom allgemeinen Dienertum aller Gläubigen sprechen. Wobei auch die alten Griechen mit Plato schon wussten, es gibt keine absolute Freiheit. Bei allem Streben nach Freiheit, bei allem Ideal der Freiheit, muss der Mensch noch ein Sklave oder ein Diener des Gesetzes bleiben? So haben sie es in der Antike, so hat es Plato gesagt. Sonst gibt es nur Chaos, Anarchie, wenn jeder nur so tut, was er gerade fühlt und was er gerade meint, leben zu wollen, egal was rechts oder links ist oder egal welche Richtlinien es gibt. Wir brauchen das. Es gibt keine absolute Freiheit. Und dann stellt sich nur die Frage, wer ist der Herr deines Lebens? Wer ist eigentlich der beste Herr für mein Leben? Für wen würde ich am ehesten ein Diener sein oder ein Sklave sein? Von wem will ich mich am liebsten abhängig machen? Von einem Klickenchef, von einem Geldgeber, von einer Politspitze? Will ich mich abhängig machen von Alkoholmengen oder Drogenkonsum, von dem Lebensgenuss, vom Modetrend oder vom Börsentrend? Will ich mich abhängig machen von Horoskopen, Wahrsagern, von vergänglichen Gurus, Ideologien oder Philosophien, von Todesangstgetriebenen, sind diejenigen, denen ich hinterherlaufe? Ja, im Grunde genommen bleibe ich auch ein Sklave an einer anderen Stelle, wo ich es nicht will, ein Sklave der Sünde. Und das steht auch so beschrieben mit diesen Worten, wie oft wird man davon beherrscht und handelt so. Und manchmal will man gar nicht so handeln und dann ist man zum Tode verdammt. Und diese Macht bekommen auch Jesu Nachfolger zu spüren. Das Leben gelingt nicht jeden Tag so. Und das Vaterunser mit der Bitte, was Jesus uns auf den Weg gegeben hat, vergib mir meine Schuld, gilt unser Leben lang, auch in der Nachfolge. Allerdings wissen wir, dass wir nicht der Macht der Verdammnis ausgeliefert sind, wenn wir uns dem Fürsprecher Jesus anschließen und uns unter seine Hand stellen und seine Diener sein wollen. Dann sagt er ist bereinigt. Von was mache ich mein Leben am liebsten abhängig? Von wem mache ich mein Leben am liebsten abhängig? Das sollte man sich auf jeden Fall fragen. Was machen diese Herren aus deinem Leben, die du für dein Leben dir ausgesucht hast? Was bieten sie dir? Wie gehen sie mit dir um? Die dein Leben bestimmen, die Dinge, die Sachen, die Menschen. Ich weiß, wie Herr Alkohol Menschen zerstört. Ich weiß, wie Frau Wahrsagerei Menschen verängstigt hat, ja verzweifeln ließ. Ich weiß, wie die Vergänglichkeit von Gurus und Ideologen ganze Lebenshäuser zusammenfallen ließ. Ich weiß, wie ihr Lebensgenuss Leben zerstört hat. Ich weiß, wie Frau Mode jegliches Selbstwertgefühl geraubt hat. Und die Abhängigkeiten von Herren dieser Welt sind noch viel bunter, als ich hier kurz aufzählen kann. Aber dann weiß ich eben auch, mein Herr hat sich selbst als Sklave aufgeopfert. Mein Herr will mein Leben nicht zerstören, sondern verewigen. Mein Herr ist nicht ein Herr unter vielen Konkurrenten, sondern mein Herr ist der Herr über all die anderen. Mein Herr vergibt, auch wenn ich ihn enttäuscht habe. Mein Herr hat mich nicht gezwungen, sondern hat mir die freie Wahl gelassen. Mein Herr hat mich als sein Kind angenommen. Mein Herr hat mich als seinen Bruder angenommen. Es liegt an uns, wessen Diener wollen wir sein? Wem ordnen wir unseren Willen unter wie ein Sklave? Wir bleiben ein Diener oder Sklave, egal wie wir uns gerade positionieren. Irgendwo bin ich es. Ich kenne keinen Mächtigeren als Jesus, den Herrn. Ich kenne keinen Demütigeren als Jesus, den Herrn, und keinen Beständigeren. Deshalb möchte ich von ihm abhängig sein, deshalb möchte ich ihm dienen und deshalb möchte ich jeden dazu ermutigen, es auch so zu tun. Das kann ich nicht ohne weiteres alleine tun, mich von den anderen Herren befreien. Dazu brauche ich auch wieder ihn. Herr, hilf mir. Ich möchte dir gehören, ich möchte auf dich hören. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Und all die anderen Herren, Herr, die stell du zur Seite. Die sollen nicht mehr mein Leben bestimmen, denn du bist der Sieger auch über all die anderen. Und dann wird man erleben, es gibt keinen besseren Herrn als ihn, Jesus selbst. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.